Er war dabei gewesen. Er war dabei, als Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen, wie viele, satt gemacht hat? 5000 Menschen. Er war dabei, als Jesus an diesem Baum stehen blieb und den da oben herunterholte und sich dann noch gleich zum Mittagessen bei ihm einlud. Zachäus. Er war dabei, als der verstorbene Lazarus lebendig aus dem Grab wieder hervorkam. Und er war dabei, als Jesus gefangen wurde. Er war auch dabei, als alle Jünger flohen. Er auch. Er wusste, dass Jesus gekreuzigt worden war. Er wusste, dass der Körper Jesu an der Seite durch einen Speer, eine Lanze, aufgestochen wurde. Er wusste, dass Jesus wirklich tot war, ist. Er war beerdigt worden. Wahrscheinlich wusste er auch, dass das Grab versiegelt und von den Römern bewacht wurde. Ja, und er wusste auch, dass der Leichnam fehlt. Aber wer wusste schon, wer die Grabschänder waren? Und er wollte nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und vermutlich wisst ihr jetzt, wer dieser Er ist. Dankeschön. Und ich frage jetzt nicht nach, wie viele Thomas ihr heute Morgen hier sind, aber ich glaube, ihr kennt euch ja. Und vielleicht, wir beide haben vorher schon drüber gesprochen, vielleicht ähnelt der eine oder andere ja diesem biblischen, diesem Jünger Thomas. Weit mehr auch, ohne dass er denselben Vornamen hat. Ich lese euch als Predigttext Johannes Kapitel 20, 24 bis 29. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaub ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her, leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, da gab es diese 10 Freunde. Die behaupteten, felsenfest, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas, so sinngemäß, also liebe Freunde, ich glaube, die Ereignisse der letzten Tage haben euch etwas zu sehr zugesetzt. Habt ihr alle den Verstand verloren? Träumt ihr? Seid ihr bei Trost? Seid ihr überhaupt noch zurechnungsfähig? Wann wart ihr das letzte Mal an der frischen Luft? Wacht auf, Gebt euch nicht einem schönen Wunschtraum hin oder gar diesem Wahn. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht übers Ohr hauen. Bitte bleibt doch normal. Wer tot ist, ist tot. Das kann doch nicht wahr sein. Muss man nicht geradezu diese Aussage der 10 Freunde massiv hinterfragen, in Zweifel ziehen? Wir haben den Herrn gesehen. Wer tot ist, ist tot. Die Realität, die Macht des Todes, die kann keiner von uns bis auf den heutigen Tag außer Kraft setzen. Wie kann das wahr sein, dass da einer wieder lebt? Ich behaupte, im Blick auf die Aussage der Jünger ist echter Zweifel angebracht. Wie? Wodurch entsteht Zweifel? Ich meine, ein Zweifler wird mit zwei unterschiedlichen Aussagen konfrontiert, und zwar zwei gegensätzlichen Aussagen. Der Thomas, er wusste, echt tot. Und jetzt gibt es 10, die behaupten, er lebt. Und ich glaube, einen größeren Gegensatz wie tot und lebendig mag es kaum geben. Gestorben, lebendig. Thomas will Gewissheit. Er will glasklare Zeichen. Er ist nicht bereit, einfach eine Ansicht, eine Auffassung anderer zu übernehmen. Auf der einen Seite merkt er bestimmt etwas von Begeisterung und Freude dieser 10 Jünger, aber gleichzeitig hält er an seinem Wissen fest. Und das lässt sich nicht in Einklang bringen. Solange er es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, solange er es nicht mit den eigenen Händen betastet hat, solange kann und will er nicht glauben. Thomas war keiner, der sein Fähnchen in den Wind hing und dann, je nach dem Wind der Tagesmeinung, sich äußerte. Nein, er hatte Mut. Er hatte den Mut, die Aussagen der Jünger zu hinterfragen, in Frage zu stellen. 1 gegen 10. Thomas spricht seinen Zweifel aus. Eindeutig und klar bringt er seine Vorbehalte zum Ausdruck. Jeder weiß, was Thomas denkt. Er schluckt nicht einfach seine Vorbehalte runter. Und ich finde das richtig gut, dass sich Thomas nicht einschüchtern ließ. Thomas war so nüchtern und gerade kein Schwärmer. Wir haben gesehen, aber er hat es eben nicht gesehen. Wir haben gesehen, ein Wir, das Thomas ausschloss. Hier die frohen, begeisterten Jünger, Bekenner der Auferstehung und da der Zweifler namens Thomas. Und doch hat dieses Hier und Da nicht zur Trennung geführt. Wie großartig, diese 10 Jünger, sie haben das mit Thomas ausgehalten. Die haben vielleicht ihren Kopf geschüttelt, aber immerhin, sie haben ihn bei sich behalten. Sie haben ihm nicht die Tür gewiesen und gesagt, dann gehörst du nicht mehr zu uns, wenn du das nicht glauben kannst. Nicht ausgeschlossen, nicht abgestempelt. Da heißt es im biblischen Text, 8 Tage später. Was war der Unterschied, 8 Tage später? Er war dabei, als sie sich in diesem Zimmer versammelt hatten. Er war dabei. Heute ist 8 Tage später nach Ostern 2025. Wir saßen hier vorne, so 10 Minuten vorher, und dann meinte Hauke, heute ist es ein bisschen wenig besucht. So gegen 10 hat er dann gemeint, es fühlt sich ja doch noch. Schön, dass du dabei bist, 8 Tage später. Und bleib bitte auch weiterhin, Sonntag für Sonntag, dabei. Und echter Zweifel ist kein Problem. Nicht für die echten Jünger Jesu. Warum? Weil ich gehe so weit und behaupte, echter Zweifel geht dem Glauben voraus. Damit du zum Glauben finden kannst, musst du zuerst mal zweifeln. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Nein, menschlich geht das auch nicht. Genau darum geht es beim Glauben, dass es um Göttliches geht, um Gottgewirktes, um Geistgewirktes und nicht um mein menschliches Können oder meinen Verstand. Echtes, ehrliches Fragen. Wenn man zulässt, dass der Zweifel sich festsetzt, dann besteht die Gefahr, dass du deinen Glauben verlierst. Aber 8 Tage zweifeln, ist kein Problem. Und ja, vielleicht dauert es bei dir schon länger. 8 Wochen, 8 Monate. Aber bitte mach keine 8 Jahre daraus. Sondern lass dich ansprechen. Lass diesen Hunger in dir, dieses Verlangen in dir wachsen nach der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich verspreche dir, wer den Auferstandenen sucht, dem wird er sich offenbaren. Zweifel sind überwindbar durch die Begegnung. Und bitte, sollte dir mal jemand gesagt haben, du musst halt glauben. Ignoriere es. Nein, das ist zu wenig. Sprech deine Fragen, deine Ängste, deine Vorbehalte, auch deine Zweifel aus. Denn nur so, wer in dieser Haltung vor Gott tritt, der wird ihn auch finden und ihm begegnen. Und deshalb ein zweites, ein echtes Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Habt ihr noch Hauke? Nein, es war Jörg. Jörg hat darauf hingewiesen, dass Krämers heute Morgen nicht hier sind und ihr euch deshalb über ein Geheimnis unterhalten könnt. Also du hast das Wort Geheimnis verwendet. Ja? Die Eingeweihten Wissens und eine bestimmte Personengruppe oder ein anderer weiß es nicht. Ja? Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Meine Antwort, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Im Text wird uns eben diese Begegnung beschrieben. Jesus kommt. Er kommt durch verschlossene Türen. Er ist plötzlich mitten unter den 11 Jüngern. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mich aber an einen uralten Heinz-Rühmann-Film erinnern. Schwarz-Weiß. Und ich weiß nimmer, wie dieser Film heißt, aber ich weiß noch, Heinz Rühmann konnte durch die Wand gehen. Und dann gab es die unterschiedlichsten und komischsten Begebenheiten, wenn er dann immer wieder so plötzlich in Erscheinung trat. Oder wenn er sich so an die Wand anlehnen wollte und dann durch die Wand durchfiel. Ich kann nicht mit meinem Kopf durch die Wand gehen. Und wenn ich's versuche, dann hole ich mir eine blutige Nase und noch ein bisschen mehr. Eine verschlossene Tür, die ist verschlossen, unüberwindbar. Und deshalb muss das geheimnisvoll gewesen sein, wie Jesus da in Erscheinung getreten ist. Geradezu unglaublich. Und doch, Johannes berichtet das. Er, Jesus, ohne Öffnen der Tür, einfach mitten unter ihnen, mitten unter uns. Jesus, mitten unter uns. Kann das sein? Ist Jesus jetzt gerade da, hier, mitten unter uns? Da nickt jemand. Ich darf dich fragen. Wie kann das sein? Wie kann man das erklären? Ja, da gibt's menschliche Worte, aber letztlich, ich behaupte, es ist doch ein Geheimnis. Ja? Du und ich, wir wissen um dieses Geheimnis. Und du und ich, wir wünschen uns, dass jeder andere dieses Geheimnis auch erkennt und darum weiß. Aber dass es zur Erkenntnis kommt, das sind uns oft irgendwie wie die Hände gebunden. Man kann es bezeugen. Man kann dazu ermutigen. Man kann sagen, probier's aus. Aber dass es der andere letztlich blickt. Gottes Geist muss das wirken, dieses Geheimnis eröffnen. Geheimnisse sind Botschaften, Nachrichten, die wichtig sind, aber eben nicht für jedermann verständlich. Wer weiß von euch, was Matthäus 18, Vers 20 steht? Okay, wenn man es nicht weiß, dann kann man nachschlagen, oder? Und Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament, von daher findet man das auch relativ einfach, hoffe ich zumindest. Und dann ist dort zu lesen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich behaupte, das gilt für heute und jetzt. Und damit ist Jesus mitten unter uns. Das ist seine Zusage, sein Versprechen. Und ja, das ist geheimnisvoll, weil ich ihn mit meinen Augen nicht sehen kann, weil ich ihn mit meinen Händen nicht berühren kann. Aber er ist da. Und das Geheimnis bei Thomas geht noch weiter. Es ist nicht nur die Gegenwart Jesu, sondern er spricht auch. Und er sagt, Friede sei mit euch. Das ist zwar die damals übliche Grußformel, und doch möchte ich es als mehr wie nur ein Grüß Gott verstanden wissen. Friede, Shalom. Das heißt doch Sicherheit, kein Verfolgtwerden, versöhnt, Leben ohne Krieg, ohne Bedrohung, ohne Angst und damit Raum für Zukunft und Gestalten und Hoffnung. Friede Das ist es doch, was vor allen Dingen aktuell in der Ukraine fehlt oder im Gazastreifen oder in so vielen Ländern Afrikas. Friede. Im Predigtext nicht nur ein Wort, sondern eine Dimension, die die Zwischenmenschlichkeit sprengt. Friede mit Gott. Versöhnt mit dem Ewigen. Überwundene Trennung. Und damit Ende des Zweifels. Friede, der vereint. Friede, der tröstet und stärkt. Und Paulus kann dann im Römerbrief schreiben, nun wir denn sind gerecht geworden. Wenn wir in Beziehung mit Gott leben, so haben wir Frieden mit ihm. Friede mit Gott. Und dann kommt es eben zur direkten Begegnung von Jesus und Thomas. Und Jesus weiß Bescheid. Aber er schimpft nicht, sondern er fordert Thomas heraus. Er lädt ihn ein, komm her, streck deine Hand aus, berühr mich. Komm, schau meine Hände an. Leg deine Hand auf die Wunde in meiner Seite. Komm und glaub. Und sei nicht ungläubig. Jesus macht diesem Thomas keinerlei Vorwürfe. Keinerlei Vorhaltungen, sondern liebevolles Eingehen auf den Zweifler, der den Mut hatte, seinen Zweifel zu äußern. Und das ist jetzt wieder ein Geheimnis für mich. Also ich hätte wahrscheinlich anders reagiert. Jesus will dem Zweifler begegnen. Jesus will zum Glauben ermutigen und befähigen. Und der Thomas entdeckt, dass es wirklich Jesus ist, der da leibhaftig vor ihnen steht. Und er braucht plötzlich keine Beweise mehr. Er entdeckt das allergrößte Geheimnis. Der Tod ist tot und Jesus lebt. Das ist das größte Geheimnis. Der Tod ist tot. Ja, die Mutter von Marco und du und ich, wir werden eines Tages sterben, außer Jesus kommt vorher wieder. Der Tod ist und bleibt der letzte und der schlimmste Feind. Aber dennoch, seit Ostern gilt doch, der Tod ist tot, weil Jesus lebt. Weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus die Macht des Todes außer Kraft gesetzt hat, besiegt hat. Er ist der Sieger, der Überwinder, der Retter. Dieses Geheimnis gilt es zu erfassen. Wer wirklich dieses Geheimnis gelüftet und damit kapiert hat, dem wird's wie Thomas gehen. Er kommt zu einem schlichten, einfachen, an Eindeutigkeit nicht zu übertreffenden Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Herr, im Sinn von unumschränkter Herrscher, dem ich verpflichtet bin. Noch genauer, dem ich mich unterordne. Er ist der Herr und ich bin sein Diener. Er für mich. Ich anerkenne seine Herrschaft. Und Gott? Nicht ein unbekannter, unnahbarer, schweigender, Nicht ein grässlicher, tyrannisierender, angsteinflößender, nicht ein fordernder, überfordernder, auf Leistung ausgerichteter Gott, sondern ein gebender, sich erbarmender, uns Menschen sich zuwendender, liebevoller Gott. Jesus ist Herr und Gott. Thomas bringt damit eine einzigartige Offenbarung zum Ausdruck. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern an einen Petrus, der zuvor bekannte: Du bist wahrlich Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In diesem Bekenntnis steckt ein Wort zweimal drin, nämlich mein. Und daran entscheidet sich alles. Mein ist nicht ein. Ein Haus oder mein Haus. Und ich glaube, ihr alle wisst, welch großer Unterschied da drin liegt. Ein Auto oder mein Auto. Also ich habe mir heute Morgen den Golf, und ich glaube, das ist eurer, angeschaut, weil ich daneben park. Der Golf ist deutlich jünger, sieht schöner aus. Und ich dachte, wow, hätte ich auch gern. Aber nicht mein Golf. Ja? Ein Sohn oder mein Sohn? Oh, und ich habe sogar drei Söhne. Ein Vater oder mein Vater? Ein Gott oder mein Gott? Und dieses mein Herr und mein Gott setzt persönliche Beziehung und Verbindung voraus. Innige Gemeinschaft, und ich möchte jetzt persönlich werden. Was ist dein Bekenntnis? Die Antwort ist entscheidend. Wer ist Jesus Christus für dich? Zweifel dürfen sein. Und sie sind sogar nötig, um zu diesem Bekenntnis durchzubrechen. Anzweifeln, suchen, prüfen, erkennen. So war es doch bei Thomas. Und so war es auch bei mir. Und ich glaube, so ist es auch relativ normal. Das geht gar nicht anders. Und dann bitte ein ständiges Erneuern. Ich hoffe, du kannst erzählen, ja, da gab's eine Entwicklung, da gab's vielleicht sogar einen bestimmten Tag, an dem ich mich, alles gut, mich stört er nicht und ich lasse mich nicht stören. Da gab es vielleicht diesen Tag oder dieses Ereignis, wo ich mich bewusst für Jesus entschieden habe. Bei mir war das 1976, das ist jetzt schon zig Jahre her. Das ist Vergangenheit. Aber mein Leben mit Jesus, das muss heute gelebt werden. Und deshalb erneuern mein Bekenntnis. Heute Jesus, mein Herr und mein Gott. Nimm dir einen Augenblick Zeit. 8 Tage nach Ostern 2025. Wie steht es um dein Bekenntnis zu Jesus? Ist dein Christsein echt? Und wenn ja, wo und wie zeigt sich das? Lasst uns glaubwürdig leben, reden und handeln. Augenblick der Stille. Und ich werde dann beten. Jesus, du weißt, wie wir diese Geschichten von Ostern und der Auferstehung kennen, weil wir sie jedes Jahr hören. Und doch gibt es da immer wieder Punkte, die uns herausfordern. schenkst, dass wir nicht nur aus Tradition oder gar aus Pflicht Christen sind, sondern weil dein Geist in uns wirkt und mit uns geht. Und weil du dich mitteilst, weil du redest, weil du handelst, weil du durch deine Gnade Menschenherzen wie meines berührst und veränderst. Und so geh du jetzt bitte auch mit uns in die neue Woche. Du weißt, was jeden Einzelnen erwartet. Jesus, du weißt um Fragestellungen, die uns vielleicht Angst einjagen wollen. Du weißt um Vorbehalte. Du weißt eben auch um die Beerdigung und das immer wieder erleben müssen menschlicher Ohnmacht. Aber danke, dass du der Sieger bist über Hölle, Tod und Teufel. Und so lass uns mit dir eben auch Tag für Tag in die neue Woche gehen. Amen. Ich möchte euch einladen, gemeinsam das Vaterunser zu sprechen und wenn möglich möchte ich bitten, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke, bewahre dir seinen Frieden. Amen.